Danke schön, danke, ist sehr lieb. Also, die Kollegen von der Presse, guten Abend zusammen. Die Kollegen, die jetzt noch in euren schönen Logen sind, könntet ihr ein bisschen ruhig sein in den Logen bitte, weil die Kollegen von der Presse möchten vielleicht ein paar Sachen erfahren. Danke. Ihr wart so laut heute Abend. Es war genial. Also, ich möchte das heute mal ein bisschen anders machen. Das heißt, nicht eine Pressekonferenz im traditionellen Sinn. Das heißt nicht, ihr fragt und wir antworten, sondern ich möchte euch mal erzählen, zusammen mit den Verantwortlichen dieser Show, wie die Show entstanden ist. Deshalb haben wir auch gesagt, wir wollen auf der Bühne sein. Wir sehen fast die Bühne. Also hinter den Sponsoren ist dann die Bühne. Und wir möchten euch kurz erzählen, wie die Show entstanden ist. Ich stelle euch kurz die Leute vor. Zuerst, meine Frau fehlt leider, die Kostüme gemacht hat. Sie ist ein bisschen krank und ist direkt ins Hotel zurückgefahren. Wir fangen deshalb mit Dani an. Dani ist bei diesem Projekt zuständig gewesen für die Grafik. So hat alles angefangen. Dann für das Bühnendesign. Und er erzählt euch mal ein bisschen, wie das dazu gekommen ist, wie er das gemacht hat, wie wir das zusammen erarbeitet haben.
Okay, hallo zusammen. Also ich probiere Hochdeutsch zu sprechen zuerst mal. Also die Show haben wir etwa vor eineinhalb Jahren geplant. Und am Anfang haben wir das Konzept erstellt, dass wir irgendwie in eine Fantasiewelt gehen wollen. Und haben auch dazu die Grafik, wollten wir entwerfen, haben ein großes braunes Buch genommen, sowie unendliche Geschichte, wollten das als Cover machen, haben diese Figur, wo ihr da seht, wo es bei Visions als Cover ist, reingemacht. Das war eigentlich alles abgesegnet, super altes Buch, haben alle abgesegnet, bis wir dann nach Deutschland gekommen sind, zu der Plattenfirma, und die haben gesagt, ja, braunes Buch, Deutschland, das geht nicht. Also wurden wir nochmal ein halbes Jahr zurückgeworfen, haben nochmal von vorne angefangen mit der ganzen Grafik.
Du musst vielleicht genauer klären.
Ach so.
Das Cover war vorher ein braunes Buch und der Visions-Schriftzug hat auch zwei braune Essen. Und da kamen wir zur deutschen Plattenfirma und haben das gezeigt, ganz stolz, ein braunes Buch mit dem Visions-Schriftzug mit zwei braunen Essen. Die Leute von BMG haben nur die Kinnlade am Boden gehabt und haben gesagt, seid ihr wahnsinnig? Du kannst das nicht machen, da sagen alle, das ist SS. Und deshalb müssen wir dann nochmal von vorne beginnen, weil wir wären nie auf die Idee gekommen, aus Schweizer, dass da irgendwas komisch dran sein könnte. Und dann mussten wir nochmal beginnen. Und das gab dann die Idee dazu.
Genau.
Erzähl mal, wie es dann zu den drei verschiedenen Bühnensachen gekommen ist, den Dekos.
Ja, also wir sitzen immer, René, Curtis, Nancy und ich sitzen zusammen und besprechen die verschiedenen Welten. Da wollten wir halt total unterschiedliche Welten, sind auf diesen Azteken-Tempel gekommen, die Comic-Welt und diese Future-Salon. Und dann sind wir so weit gegangen, dass wir halt dann zu Eddie gegangen sind und gesagt hat, er soll uns diese Fantasien, die wir im Kopf haben, entwerfen und zeichnen. Ja.
Und dann kam Eddie ins Spiel.
Genau.
Eddie möchte ich euch kurz vorstellen. Eddie ist unsere treue, gute Seele, was Bühnendesign, Bühnenbau anbetrifft. Eddie hat uns schon die erste Bühne in kleinen Diskotheken gebaut. Was war damals? Was hatten wir dabei?
Na, einen hellen Hintergrund, ein paar Stoffe und das war's. Zwei, drei Stufen.
Und ein paar Boxen haben wir mitgenommen, oder?
Richtig, ein bisschen Licht und ein bisschen Ton.
Genau. Erzähl mal.
Naja, meine Aufgabe ist mehr oder weniger, die Spinnereien von den Herren hier links neben mir zu realisieren. Das ist so, dass am Anfang natürlich alles gigantisch sein muss und eigentlich unrealistisch. Es sind wirklich utopische Gebilde, die da in den Köpfen dieser Künstler rumspinnen. Man muss sagen, Sensibilität hoch 25 und Naivität hoch 30. Und ich versuche das natürlich auf- und abbaubar zu machen. Und das ist halt das Bodenständige, wo ich sie dann aus den Wolken herunterholen muss. dann machen wir das, dann machen wir das, dann lassen wir das platzen und die da, dann schweben wir in diese Ränge hinein und so. Ja, und? Wer will das bezahlen? Das muss ja bezahlt werden. Das ist halt die Realität. Man kann, was weiß ich, man muss halt immer auch die Finanzen im Blickfeld haben. Jede Tournee muss bezahlbar sein. Eine Tournee, die keinen Profit abschmeißt für die Leute, macht keinen Sinn. Insofern versuche ich halt dann sozusagen die Träumereien und die Fantasien in Realität umzusetzen. Teilweise gelingt das, teilweise fällt es mir auch schwer, weil das einfach nicht mehr machbar ist mit den Mitteln, die zur Verfügung stehen. Sprich, die Hallen sind viel zu klein. Hier gehen ja nur 18.000 Leute rein. So.
Erzähl uns doch direkt was über Visions, was wir da...
Ja, Visions, das ist halt jetzt speziell die Show, die ihr heute gesehen habt. Das ist ja nicht von Anfang an so gleich gewesen, das gibt's nie. Das heißt, es gibt dann Fantasien wie, was weiß ich, lass uns eine Unterwasserwelt machen, lass uns, was weiß ich, auf Planeten fliegen, wir wollen nach Wild West und sowas, da soll eine Dampflok über die Bühne fahren und so ein Kram. Das sind die ersten Ideen, die dann auf mich einwirken. Ne? Und dann versuche ich halt die Kurve zu kriegen. Und die Kurve zu kriegen hat auch unmittelbar mit den Songs zu tun, die dann stattfinden. Insofern die Informationen. Mein Traum ist, ich möchte in einem, was weiß ich, Aztekentempel sein. Dann muss ich mir auch natürlich die Musik dazu vorstellen können, um genau zu wissen, ist das ein, was weiß ich, ein goldener Aztekentempel, welche Songs finden da statt, passt das zu den Songs und sonst was. Und dann muss man halt einen Mittelweg finden. Dann gehe ich hin, nehme einen Bleistift, mache ein paar Handskizzen, schicke die denen rüber, sie lassen das unter dem Kopfkissen liegen, rufen mich an und sagen, scheiße, nächste Bleistiftskizze, schicke sie ihnen hin, wow, gut. Das geschieht natürlich auch nicht allein. Ich meine, ich bin kein Mensch, der irgendwie der Wahnsinnsmacker ist oder sonst was. Das geschieht bei mir auch im Team. Das heißt, ich habe meine Leute, meine Maler, meine Lichtleute, die mir Visionen geben und sowas. Das Team, was hier sitzt und das Team, was ich zur Verfügung habe mit meinen Leuten, bildet durch die Jahre halt eine unheimlich gute Kombination. Das heißt, es macht mich natürlich auch stolz, mit Bobo groß geworden zu sein und es macht es leicht, jetzt zum Zeitpunkt und auch in der Zukunft mit jemandem, mit dem er schon langjährig zusammenarbeitet, zu verstehen, wenn er sagt, er will auf den Mond fliegen, was könnte er meinen, realistisch gesehen, zum Beispiel in der Köln-Arena. Das fällt sehr leicht und ich glaube, das ist eine gute Verbindung geworden.
Dankeschön, Eddie. Der Mann, der rechts neben mir sitzt, ist Curtis, der Choreograf. Er erzählt euch mal, wie das begonnen hat mit den Choreografien, weil das musste ja auch ganz neu angepackt werden für die Visions Tour.
Also das Ganze hat so begonnen, nachdem wir die zahlreichen Sitzungen hinter uns hatten und die Welten bestimmt hatten und die Kostüme bestimmt hatten, begann ich ein Drehbuch zu schreiben mit den Inhalten des Songs und habe versucht dann die Choreografien aufgrund des Songs anzupassen. Also ich habe mir die Songs genommen, habe mit Bobo besprochen, wie das aussehen sollte und habe versucht dann die Songs choreografisch umzusetzen und ich hoffe, dass das mir gelungen ist und dass die Leute Freude gehabt haben eigentlich dran. Und das hat sich aber ständig verändert, weil die Songs wieder rausgekickt haben oder Songs in andere Welten und dann die Choreografie nicht mehr gepasst hat zu dieser Welt, aber am Schluss hat es, glaube ich, gepasst dann.
Wenn jetzt noch von eurer Seite Fragen wären, dann könntet ihr die jetzt noch stellen und falls jemand eine Frage hat, ist okay. Und sonst freuen wir uns.
Ja? Da vorne ist ein Mikrofon.
Brauchst
hier vorne, direkt hier vorne.
Achso.
Ja, guten Abend erstmal. Mein Name ist Andreas Triebler von der Firma Motivation und Kommunikation aus Lennestadt. Ich hätte da mal eine Frage in Bezug auf die Fanbetreuung in Deutschland. Ich habe also vor circa 2 Monaten versucht, eine Anfrage zu starten per E-Mail, ob Sie bereit wären, bei uns auf dem Lande sozusagen im Sauerland mal einen Abend quasi ein kleines Konzert zu geben, meinetwegen auch in kleinster Formation. Die Problematik entstand dann dadurch, dass keine Antwort kam. Ich habe da nochmal nachgehakt, da kam dann wieder nichts. Dann habe ich den deutschen Fanbetreuern heute angesprochen. Der sagte dann, ja, wenn sowas käme, dann wäre es in der Regel so, dass das ans Management weitergegeben würde, was dann wohl auch der Fall war. Und das Management dann im Gegensatz zu Ihnen in keinster Weise menschlich war, sondern höchstens arrogant und ignorant mir gegenüber.
Was ist denn die Frage?
Die Frage ist, ja. Warum bekomme ich auf eine freundliche Anfrage keine Antwort?
Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich nicht weiß, wohin Sie die genau gestellt haben.
An den DJ Bobo Fanclub Deutschland.
Ja, das ist ja ein Fanclub. Der wird ja nicht direkt von uns betreut. Also wir sitzen in der Schweiz.
Ja, ja.
Die Firma Yes Music, wir, vielleicht ist das nicht bis zu uns gekommen. Nein, also wir freuen uns normal über jede Konzertanfrage. Glauben Sie uns?
Weil ich wollte Ihnen nur mal ein paar Euro mehr zu verdienen geben, aber offensichtlich bestand da kein Interesse.
Das scheint dann nicht bis zu uns gekommen zu sein, weil
ja,
jedes Konzert, was wir spielen oder nicht spielen, kriegt eine klare An- oder Absage. Das ist nicht so schwer. Also.
Selbst der deutsche Fanclub hielt das nicht für notwendig.
Es gibt viele Fanclubs, es gibt nicht einen. Also in Deutschland gibt es, glaube ich, etwa 12 bis 15 Fanclubs. Und da weiß ich natürlich nicht, welchen Sie jetzt erwischt haben. Also.
Den ersten von Google.
Den ersten von?
Den ersten von Google.
Ach, den ersten von Google, ja natürlich. Ja, da kann ich Ihnen jetzt im Moment auch nicht weiterhelfen. Also wirklich, den ersten von Google, wer das ist, das weiß ich beim besten Willen nicht. Nee, also wenn Sie bei uns auf die Homepage gehen, dann können Sie sich Google sparen. Und dann gucken Sie unter Kontakt und dann steht da die Adresse.
Roger Broglie, Radio 32 aus der Schweiz. Ich erlaube jetzt schnell Schweizerdeutsch zu reden mit euch. Erstens mal herzliche Gratulation. Eine fantastisch geile Show gewesen heute Abend. Bis jetzt ein DJ Bobo Fan war, ist mir glaube ich ab heute. Der einzige Punkt, glaube ich, wo du ab heute ausgemerzt hast, kann man sagen, ist, dass man bis jetzt hat dir können anhängen. Ja, DJ Bobo, das ist nicht live, das ist alles ab dem Tonband, kann man den ab heute nicht mehr machen. Live-Musik, Gratulation auch für das. Ist es denn auch wirklich tatsächlich live? Alles, das ist die grosse Frage jetzt. Also es sieht zwar so aus natürlich, ich glaube das auch gerne, aber noch einmal für alle Fans daheim, die sagen, okay, vielleicht hat er auch nur die Instrumente hergestellt.
Ich antworte auf Deutsch. Also die Frage vom Kollegen war, ob wirklich alles live ist. Die Antwort ist natürlich nein, weil die ganzen Chöre zum Beispiel bei den Songs, die sind natürlich von Harddisk eingespielt, weil sonst müsste ich auch noch die Chöre auf die Bühne schleppen. Das gleiche gilt für die Streicher, die ganzen Orchester, Tonspuren, auch die kommen von Harddisk, sonst müsste ich auch noch ein Klassikorchester hier im Graben vorne haben. Also, aber das, was die Band angeht, das ist alles hundertprozentig live. Es freut mich, wenn man das nicht gehört hat. Dann haben die Jungs nämlich recht gut gespielt für den ersten Abend, bin ich sehr zufrieden. Nein, das ist schon live. Also.
Der Beweis steht da vorne, zwei Mischpulte. Ich war auch sehr erstaunt. Jahrelang fährt man mit zwei Kanälen und zwei Vokalmikrofonen durch die Gegend und von heute auf morgen braucht man 68 Mischpultkanäle. Da vorne steht der Beweis.
Und ich muss auch ein großes Lob an die Band stellen. Ich habe diese Leute einzeln zusammengestellt. Das heißt, die haben vorher nie zusammen gespielt in dieser Formation. Ich habe über die Jahre hinweg immer wieder Leute beobachtet und habe mir wirklich die Rosinen in Europa picken dürfen, von Bassisten über Schlagzeug, über unsere musikalischen Leiter. Das sind individuell großartige Musiker und ich freue mich, dass die so gut zusammen harmonieren. Das ist, ich hatte natürlich auch Bammel davor, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist schon ein großer Schritt, diese synthetischen Songs von DJ Bobo umzusetzen auf einer Liveband, so dass es auch der Zuhörer noch erkennt als den Song, den alten DJ Bobo Song.
Ja, schönen guten Abend, mein Name ist Frank Mischkowski, ich bin von der Computer Media AG, hier im Auftrag der Kidzone. Meine Frage ist, oder ich sage zunächst mal, was der Kollege gerade auf Schweizerdeutsch gesagt hat, nochmal auf Hochdeutsch, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es war eine sehr, sehr schöne Show, die ja, Kombination aus Band und Tanz hat da sehr gut gepasst. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass die Halle komplett bestuhlt ist. Ist das jetzt auch auf den anderen Konzerten so oder ist das jetzt eine Sonderlösung für die Köln Arena gewesen?
Das ist eine sehr gute Frage, die wird uns auch sehr oft gestellt von den Fans. Ich kann euch die Antwort ganz einfach geben. Die Nachfrage nach Sitzplätzen ist derart viel größer als nach Stehplätzen, dass wir einfach wechseln mussten. Das hat nichts damit zu tun, dass die Leute sitzen wollen. Es hat damit zu tun, dass die Leute einen gesicherten Platz wollen. Wir haben das gemerkt, vor 4 Jahren hat das angefangen. dass wir die Außenplätze überall immer verkauft haben und die Innenarena-Stehplätze plötzlich die Nachfrage nicht mehr da war. Und deshalb haben wir uns entschieden, auf Sitzplätze zu wechseln. Man sieht ja dann auch, die Leute stehen, wenn eine Ballade kommt, sitzen sie. Also sie fühlen sich relativ sicher auf ihren Plätzen. Sie wissen, den habe ich heute gemietet. Das ist meiner. Und ich glaube, darum geht's. Es mutet ein bisschen komisch an, ein DJ Bobo-Konzert bestuhlt, aber ich muss sagen, für uns ist es sehr angenehm, weil es gibt auch kein Gedrängle mehr. Du kannst mit deinen Kindern kommen, ohne dass ein Kind irgendwie geschubst und gedrückt wird. Also das ist der Vorteil.
Also ich hatte am Anfang noch so ein bisschen Angst, dass die DJ Bobo-Fans mittlerweile schon so alt geworden sind, dass sie jetzt also entweder wieder mit Methusalem hier reingekarrt werden oder halt eben direkt sitzen müssen. Aber es hat ja dann doch ganz gut funktioniert. Ganz herzlichen Dank.
Danke.
Hallo.
Hallo.
I'm Brutus from the Netherlands. I have no big heavy questions for you, but I have two questions for
okay.
you. For in the mind of the fans in Holland.
Yes.
When do you think you're coming to Holland?
Holland. It always depends on the success in Holland. It's really easy. I mean, the music industry just reacts on success. So if Chihuahua is doing well in Holland, I think very soon we're going to be there. If we have enough time, it really depends on the success. Holland was always difficult for us so far. Yes. But we have very loyal fans and... they have to travel far to come to Germany so far, yeah.
Maybe a suggestion, Arnhem?
Yes, maybe, you're right. Maybe it's close, yeah. Okay. So it depends on the success of the music.
Okay. Now I have a question for my fans in Holland by my radio station.
Yes.
Can you say the words on my cap?
What does it say? That's Dutch. I can't read that. Dikkelandje?
A little bit. Dijkland, a dijk of a station.
A dijk van de station? A dijk? I try.
A dijk van de station, that's in English a dijk of a station.
Hi everyone, you're listening to Dijkland, a dijk van de station. Okay.
Okay, very thanks.
You're welcome. Wenn noch jemand eine Frage hat?
Ja. Ja, schönen guten Abend, Dirk Plansberg, NDR. Ich habe mehrere Fragen,
ja.
Aber vielleicht erzählst du einfach mal deine Vision über Visions. Du hast deine Mitstreiter gefragt, oder erzählst du mal ein bisschen über die Show, über alles, wie du dir das gedacht hast und vielleicht über die ein oder andere Panne, über die du dich geärgert hast, einfach über diesen heutigen Abend, wie er für dich gewirkt hat.
Also ich war sehr angespannt zuerst mal heute Abend, weil eine Premiere ist immer was Kritisches für mich. Am Schluss hängt alles an mir. Für mich ist Visions etwas ganz Neues, das war wichtig. Ich meine, Musik ist Musik und wie man sie präsentiert, ist immer ähnlich. Aber wir haben versucht, uns wegzulösen von den alten Shows. Wir haben versucht, was ganz Neues zu machen mit dem Bühnendesign. Ebenso mit diesem kleinen Akustikset. Wir wollten einfach uns mal von der anderen Seite präsentieren. Das war für mich das Wichtigste am Anfang. Einfach zu sagen... Hier ist eine neue Idee. Hier sind neue Bühnenbilder, ganz extrem unterschiedliche, von einem düsteren Aztekentempel zu einer völlig wirren Comicwelt. Dieser Wechsel ist sehr strange und das wollten wir eigentlich. Für mich ist es immer so, wenn eine Tour gut war, muss man immer alles, was gut war, über Bord schmeißen und beginnt eigentlich bei Null. Und das haben wir hier sozusagen versucht. Und heute Abend war für mich ehrlich gesagt großartig. Es hat nicht viele Pannen gegeben, an die ich mich jetzt direkt danach erinnern kann. Wenn ich dann das Video gucke nachher, dann bestimmt. Licht wird noch nicht perfekt sein. Entschuldigung, wenn ich das sage. Ich habe mich ein paar Mal im Dunkeln gesehen. Oder auch natürlich, was den Ton anbelangt. Wenn wir dann so 10 oder 15 Shows gespielt haben, dann hat sich das etwas eingegroovt. Und deshalb bin ich vor der Premiere wirklich immer sehr angespannt und aufgeregt.
Aber die Pyrotechnik, ne, die liebt ihr ja über alles, ne? Nach wie vor.
Aber hallo. Aber die Frage ist, wie man sie einsetzt. Wir haben diesmal nicht in den Songs irgendwie vor uns hingeballert, sondern wir haben sie punktuell inszeniert, sagen wir mal so. Und ich wäre schon traurig gewesen, wenn der große Boom am Schluss bei mir nicht funktioniert hätte. Da stehe ich ja sehr drauf. Ja, also zur richtigen Zeit, Pyrotechnik kann gut sein, muss gut sein.
André von der Blick-Zeitung in Zürich, Kompliment, Glückwunsch.
Dankeschön.
Und eine ernste Frage, du hast Peace gemacht auf der Bühne, gesagt, gesungen und das zeigen. Was kann Künstler heute beitragen oder machen, dass dieser Krieg zu Ende geht?
Das habe ich mich auch gefragt, genau in dem Moment, als ich heute die Ansage gemacht habe. Man fühlt sich als Künstler relativ naiv, wenn ich den ganzen Tag Fernsehen, also ich habe keine Zeit zum Gucken, aber wenn ich ins Hotel zurückkomme und Fernsehen gucke, dann sehe ich nur Kriegsbilder. Und dann denke ich, wie naiv bist du eigentlich, wenn du in deinen Texten schreibst, zusammen sind wir stark und lasst uns gemeinsam alle Nationen Gutes tun, dann komme ich mir ein bisschen naiv vor. Aber andersrum, wenn ich dann in einem Land war, wie eben in der Mongolei, wo ich diese Gefühle mit den Menschen teilen kann, wo die Musik alle Religionsgrenzen oder auch Landesgrenzen einfach überspringt, dann finde ich, es ist richtig, mit einer gewissen Naivität an diese Sache ranzugehen. Für uns Künstler, glaube ich, ist dieser Schuss Naivität wichtig. Und es hat auch mit Glaubwürdigkeit zu tun. Wenn ich jetzt Protestsongs machen würde als DJ Bobo, wäre das auch nicht glaubwürdig. Wenn ich aber die Leute auffordere zum gemeinsamen Miteinander, dann glaube ich, passt das zu dem, was ich auch sonst für mich empfinde. Also ich denke, dass ich ein Stück Glaubwürdigkeit in die Songs packen kann und ja, mit der Naivität eines Schweizers, der noch nie in einen Krieg verwickelt war, versuchen kann, den Leuten zu sagen, nehmt euch bei der Hand. Und es ist ein bisschen hart, weil natürlich nützt es nichts. Aber ich habe immer gehofft, unsere Generation sei cleverer als die davor. Und ich bin eigentlich überzeugt, wir sind es auch. Unsere Generation, glaube ich, wünsche ich mir, dass wir nie mehr irgendwie in Kriegswirren verwickelt werden. Aber eben, das sagt ein Künstler, der das auch singt.
Die Leute, die an deine Konzerte kommen, die haben keine Waffen dabei.
Nein, das stimmt. Wir müssen die auch nicht durchsuchen, das stimmt. Danke.
Ich habe vielleicht eine ungewöhnliche Frage. Wir wissen ja alle, dass du Vater geworden bist. Ich sehe, du hast einen Babynahrungsmittelhersteller auf deinem Tisch stehen. Trinkt das dein Sohn oder trinkst du das selber? Oder ist das Zufall oder wie kommt das hier in die Köln Arena?
Also ehrlich gesagt habe ich das meinem Sohn alles weggenommen. Nein, das ist wirklich so. Ich bin da über meinen Sohn dazugekommen. Ja, schmeckt halt gut. Auch Erwachsene können Hit trinken. Das geht schon. Also mein Sohn isst diese kleinen Gläschen so gerne. Übrigens mag er Karotte sehr. Und er macht dann immer eine Riesenschweinerei beim Essen. Aber die Apfelschorle, die trinkt er noch nicht, die habe ich dann genommen. Noch jemand eine Frage?
Ja, hi. Tobias Tietje von Hitrade, RPR1, Studio Köln. Wir haben als Hörfunkleute gerade so ein bisschen Problem, an den Boxen mitzuschneiden. Das ist ein bisschen schwierig, das sendefähig zu machen. Dürfte ich dich bitten, dass du das Aufnahmegerät gerade nimmst und eine Einladung aussprichst an unsere Hörer für dein Konzert am 5.6. in Koblenz?
Das habe ich, glaube ich, schon gemacht beim Sender. Ohne Mist.
Ohne Mist?
Ganz sicher. Tonnenweise habt ihr das schon. In allen Sprachen.
Dann hat mich mein Redakteur informiert.
Wir haben das.
Ja, alles klar.
Richtig, okay. Danke. Noch jemand eine Frage?
Ja, hallo, Gunnar Pier, Westfälische Nachrichten. Ihr habt heute in einer sehr großen Halle gespielt. Ich glaube, es ist die größte im Rahmen der Tour. Jetzt spielt ihr öfter in etwas kleineren Hallen, zum Beispiel in Münster auch. Ist das für euch, wenn ihr die Show macht, ein großer Unterschied, ob jetzt, weiß nicht, 15.000, 20.000 da sind oder 4?
Nein, emotional nicht. Es geht nur, dass die Bühnendimension nicht immer gleich groß sein kann. Das heißt, die Bühnenhöhe ist oft ein bisschen beschnitten. Eddie, du kannst das eigentlich erklären, du musst das jeden Tag machen.
Raum ist in der kleinsten Hütte. Um so eine Show zu machen, geht immer was.
Nein, es gibt, also für mich persönlich ist es emotional kein Unterschied, ob es 4.000 oder 14.000 Menschen sind. Es wird erst richtig schwierig ab 50.000, 60.000, weil dann habe ich persönlich das Gefühl, dass ich die Leute nicht alle erreiche. Also wenn wir in der Balkanregion oder in Osteuropa spielen, in den Stadien, dann habe ich immer am Ende des Konzerts das Gefühl, Mist, ich habe sie nicht alle gesehen oder sie mich auch nicht. Also das ist mir dann etwas zu groß. Aber so ist optimal.
Ihr habt schon mal, ich hab die letzte Show nicht gesehen, aber davor, glaube ich, mit so einem Steg in die Mitte gespielt. Warum macht ihr das nicht mehr?
Weil man immer was Neues machen soll. Also man muss einfach sehen, wenn man einen Steg hatte, zum Beispiel, der sehr prägnant war, wie damals, und das wieder macht, das ist genau das, was ich nicht möchte. Ich möchte jedes Mal versuchen, was anders zu machen. Und ich kann euch jetzt schon versprechen, in der nächsten Tour wird es anders ausschauen als so.
Spielt ihr mit dem Rücken, ja?
Wir spielen dann zum Beispiel.
Alles klar. Dankeschön.
Gerne.
Eine Frage drängt sich noch auf. Am Anfang ist es die Musikindustrie, das war Stichwort, kränkelt, alle sind so am Jammern. Wenn man hier die volle Halle sieht beispielsweise am Anfang einer Tournee und sieht, dass das Album auch gut eingestiegen ist und auch sieht, auf der Tournee sind es weitere größere Hallen, Beispiel Hannover Arena, 10.000. Ist das mutig oder ist das einfach nur gesundes Selbstbewusstsein? Ich meine, euch muss es doch gut gehen dabei dann.
Es sind zwei unterschiedliche Industrien. Die Plattenindustrie und die Konzertindustrie haben nicht viel miteinander zu tun. Natürlich sind sie verwandt, aber ich muss ehrlich sagen, dass wir, was die Musik, die CD-Verkäufe angeht, extrem verloren haben gegenüber den Vorjahren. Extrem, also bis zu Einbrüche, bis zu 60-70% sind ganz normal. Also bei den Konzerttickets ist es anders. Das Konzerterlebnis kann man sich nicht auf CD brennen und nicht auf einen MP3-Player laden, da muss man selber hin. Und das ist unser großer Vorteil. Also jammern muss die ganze Industrie wirklich, weil es gehen nach wie vor viele Arbeitsplätze drauf und es werden noch viel mehr drauf gehen. Es ist ein ganz komisches Rad, weil also die Leute von der Industrie haben das immer noch nicht im Griff. Es ist auch kein Ende der Talfahrt abzusehen, was die CD-Verkäufe angeht. Und wir sind genauso betroffen wie alle anderen auch. Es gibt dann immer Ausreißer nach oben. Die ganzen Fernsehstars natürlich, die reißen da nach oben aus. Aber es hat nicht so viel damit zu tun mit Konzerterlebnis, wie gesagt. Die Konzertbranche ist relativ stabil. Noch. Noch jemand eine Frage?
Könnt ihr uns noch verraten, wie viele Leute das da arbeiten bei der Bühne, alles zusammen, also mit alle Leute, die da auf Tour sind und wie lange das geht, bis das aufgebaut ist und wie viele Tonnen da transportiert werden?
Also wir haben ein Volumen von 7 Sattelzügen, jeder 100 Kubikmeter. Bei der Tournee sind 18 Techniker, die mitfahren. Die werden in einem Nightliner transportiert. Dazu kommen die Köche, das sogenannte Catering, das sind 2 Leute. Dann gibt es noch für Verkäufe von Merchandising nochmal 2 Personen, technische Leiter und unwichtige Leute drum und dran. Ne? Die sogenannten Zitronenfalter, das sind auch nochmal 2 bis 3 Leute.
Ey, und sag uns eine totale
dann
Zahl.
Haben wir noch 7 Truckfahrer. Ja, du wolltest ja genau wissen, oder?
Okay.
Und ich schätze, das dürften so 20 Tonnen, 140 Tonnen sein, Material. 140 ungefähr, summa summarum. Und dann gibt es noch lokale Auf- und Abbauhelfer. Das ist eine Zahl, die beim morgens halt bei 24 liegt. Und nach der Show, um halt schnell abzubauen und die nächste Anreise zu machen, werden dann 32 geholt, noch lokal dazu. Der Aufbaubeginn ist geplant für morgens 7 Uhr. Für nachmittags um 16, 17 Uhr, je nachdem wie weit die Strecken sind, ist halt der Soundcheck geplant und Einlass jeweils ab 19 Uhr, damit die Show um 20 Uhr stattfinden kann.
Heike Kras von der Rheinzeitung. Mich würde interessieren, wie du die Entwicklung deiner Musik siehst im Laufe deiner Karriere. Ich persönlich höre deine Musik seit ich 13 bin. Das ist ja schon einige Zeit.
Nochmal.
Mich würde interessieren, wie du die Entwicklung deiner
Musik...
Ja, aber
was hörst du?
Ich höre die Musik...
Ach, seit du 13? Jetzt verstehe ich. Entschuldigung. Ich bin Musiker, ich höre nicht mehr so gut. Wie ich die Entwicklung sehe. Es hat sich natürlich sehr verändert. Als ich begonnen habe, der erste Erfolg war 1992 mit Eurodance. Das war eine Welle damals. Mann rappt, Frau singt. Alles, was damals war, war so. Und jetzt ist das natürlich nicht mehr. Und ich fühle mich persönlich immer ein bisschen hin und her gerissen zwischen Popmusik, Dance-Musik, jetzt sogar rockige Einflüsse. Aber ich versuche immer DJ Bobo zu bleiben. Also ich versuche immer nach links zu gehen auf der Straße und nach rechts, aber dann doch wieder auf die Straße zurück. Ich konnte zum Glück immer das machen, was ich gerne tue. Ich bin jetzt nicht ein heimlicher Jazzer oder ein heimlicher Klassiker. Ich liebe das, was wir tun. Und das ist ein großer Vorteil. Deshalb muss ich mich nicht verbiegen. Ich sehe es einfach als logische Entwicklung unseres Daseins, auch unseres Alters. Ich kann mit 35 nicht mehr die gleichen Songs schreiben wie mit 24. Das hat ein bisschen damit zu tun. Also ich denke, es ist einfach eine ganz normale Entwicklung. Noch jemand eine Frage? Dann bedanken wir uns ganz herzlich und jetzt gehen wir feiern.